zum Thema Die sieben Himmelsreichsgleichnisse Teil 1 lese ich jetzt den Bibeltext aus dem Matthäusevangelium Kapitel 13, die Verse 1 bis 23. Ich lese aus der neuen Genfer Übersetzung. Später an jenem Tag verließ Jesus das Haus und setzte sich ans Ufer des Sees, um zu lehren. Die Menschenmenge, die sich um ihn versammelte, war so groß, dass er sich in ein Boot setzte, so konnte er zu der ganzen Menge reden, die am Ufer stand. Er sprach über vieles zu ihnen, und er gebrauchte dazu Gleichnisse. Hört zu, begann er. Ein Bauer ging aufs Feld, um zu säen. Beim Ausstreuen der Saat fiel einiges auf den Weg. Da kamen die Vögel und pickten es auf. Einiges fiel auf felsigen Boden, der nur von einer dünnen Erdschicht bedeckt war. Weil die Saat dort so wenig Erde hatte, ging sie rasch auf. Als dann aber die Sonne höher stieg, wurden die jungen Pflanzen versenkt, und weil sie keine kräftigen Wurzeln hatten, verdorrten sie. Einiges fiel ins Dornengestrüpp, und die Dornbüsche überwucherten und erstickten die Saat. Einiges jedoch fiel auf guten Boden und brachte Frucht, zum Teil hundertfach, zum Teil 60-fach, zum Teil 30-fach. Wer Ohren hat, der höre. Die Jünger kamen zu Jesus und fragten ihn: Warum verwendest du Gleichnisse, wenn du zu den Leuten redest? Er antwortete: Euch ist es von Gott gegeben, die Gleichnisse des Himmelreichs zu verstehen. Ihnen ist es nicht gegeben. Denn wer hat, dem wird gegeben. Und er wird im Überfluss haben. Wer aber nicht hat, dem wird auch das genommen, was er hat. Folgendes ist der Grund, warum ich in Gleichnissen zu Ihnen rede. Sie sehen und sehen doch nicht. Sie hören und hören doch nicht. Und verstehen auch nichts. An ihnen erfüllt sich die Prophezeiung Jesajas, welcher in Jesaja 6, Verse 9 und 10 spricht: Hört zu, ihr werdet doch nichts verstehen. Seht hin, ihr werdet doch nichts erkennen. Denn das Herz dieses Volkes ist verstockt, ihre Ohren sind verstopft, und ihre Augen halten sie geschlossen. Sie wollen oder sollen mit ihren Augen nichts sehen, mit ihren Ohren nichts hören und mit ihrem Herzen nichts verstehen. Und wollen oder sollen nicht umkehren, sodass ich sie heilen könnte. Soweit Jesaja. Ihr aber seid glücklich zu preisen, denn eure Augen sehen und eure Ohren hören. Ich sage euch, viele Propheten und Gerechte sehnten sich danach zu sehen, was ihr seht, und haben es nicht gesehen. Und sehnten sich danach zu hören, was ihr hört, und haben es nicht gehört. Ich will euch nun das Gleichnis vom Bauern erklären, der die Saat ausstreut. Wenn jemand die Botschaft vom Himmelreich hört und nicht versteht, ist es wie mit der Saat, die auf den Weg fällt. Der Böse kommt und raubt, was ins Herz dieses Menschen gesät worden ist. Ein anderer Teil der Saat fällt auf felsigen Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und nimmt es sofort mit Freuden auf. Aber er ist ein unbeständiger Mensch, eine Pflanze ohne Wurzeln. Sobald er wegen des Wortes in Bedrängnis gerät oder sogar verfolgt wird, wendet er sich wieder davon ab. Wieder ein anderer Teil der Saat fällt ins Dornengestrüpp. Das bedeutet, jemand hört das Wort, doch die Sorgen dieser Welt und die Verlockungen des Reichtums ersticken es und es bleibt ohne Frucht. Ein Teil der Saat jedoch fällt auf guten Boden. Das bedeutet, jemand hört das Wort und versteht es und bringt dann auch Frucht. Einer 100-fach, ein anderer 60-fach und wieder ein anderer 30-fach. Soweit der Text und
guten Morgen. Matthäus 13 ist ein ganz spannendes Kapitel in der Bibel, aber auch sehr umfangreich. Wir wollen es deshalb als Zweiteiler miteinander betrachten, heute und in einer Woche. Die Situation, Jesus geht an den See Genezareth und auch Ingo und Tina wissen mittlerweile, wie es da aussieht. Schön, dass ihr wieder da seid. Und er setzt sich an den See Genezareth, um die Volksmengen zu belehren. Und dann kommen solche Massen, dass er förmlich in den See gedrückt wird, also das geht gar nicht. Und er muss eine schwimmende Kanzel sich organisieren. Er steigt ins Boot, fährt ein Stückchen vom Ufer ab und kann dann von dieser schwimmenden Kanzel aus quasi die Volksmengen, die da in großen Mengen am Ufer stehen, belehren. Und er spricht dann zu ihnen in Gleichnissen. In diesen Gleichnissen aus Matthäus 13, von denen allerdings nur die ersten vier vor der ganzen Volksmenge gebracht werden, die letzten drei, das ist auch interessant, kommen wir nächsten Sonntag drauf, die letzten drei erzählt er dann nur noch seinen Jüngern. Und die Jünger treten nach dem ersten Gleichnis zu Jesus und fragen ihn, in Matthäus 13, Vers 10 steht das, Herr, warum redest du in Gleichnissen zu ihnen, zu dem Volk? Und das ist eine gute Frage. Warum redet Jesus zum Volk in Gleichnissen? Die gängige Antwort lautet, damit die Menschen ihn besser verstehen. Jesus selbst sagt es genau umgekehrt, damit die Menschen ihn nicht verstehen. Oder genauer, damit die Masse ihn nicht versteht. Wir lesen ab Vers 11, Jesus antwortete und sprach zu ihnen, das tue ich, weil euch, meinen Jüngern, meinen Nachfolgern, weil euch gegeben ist, die Geheimnisse des Reiches der Himmel zu wissen. Jenen aber, dieser Masse des Volkes, die um ihn herum steht, jenen aber ist es nicht gegeben. Denn wer da hat, dem wird gegeben werden und er wird Überfluss haben. Wer aber nicht hat, von dem wird selbst, was er hat, genommen werden. Darum rede ich in Gleichnissen zu ihnen, weil, damit, dass sie sehen und doch nicht sehen, hören und doch nicht hören und nichts verstehen. Denn das Herz dieses Volkes ist dick, fett geworden. Und mit den Ohren haben sie schwer gehört und ihre Augen haben sie geschlossen, damit sie nicht etwa mit den Augen sehen und mit den Ohren hören und mit dem Herzen verstehen und sich bekehren und ich sie heile. Glückselig aber eure Augen, dass sie sehen, und eure Ohren, dass sie hören. Jesus unterscheidet hier sehr deutlich zwischen seinen Jüngern und der großen Masse des Volkes. Für die Masse des Volkes ist die Gleichnisrede Gerichtsrede. Das ist nicht böses Schicksal, sondern das hat etwas mit Schuld zu tun. Es hat etwas damit zu tun, wie sie in der Vergangenheit mit Gott und seinem Wort umgegangen sind. Gott hat sein Volk so oft angesprochen, durch sein Wort, durch die Propheten und hier auch schon seit einiger Zeit durch Jesus selbst. Sie wollten nicht sehen. Sie wollten nicht hören. Sie wollten nicht umkehren. Und jetzt kommt das Gericht Gottes. Nun können sie nicht sehen. Nun können sie nicht hören. Nun können sie nicht umkehren. Das Gleichnis wird zum Mittel, das Wort für all jene zu verschließen, die nicht wirklich umkehren wollen, sondern die in Jesus nur ein Mittel zur Befriedigung ihrer Wünsche und Sehnsüchte sehen. Jesus nur als Mittel zum Zweck. Und für diese ist das Gleichnis keine Offenbarung, sondern eine Verhüllung. Sie hören die Worte, aber sie verstehen sie nicht wirklich. Die Gleichnisse sind für sie wie eine chiffrierte Botschaft ohne Code. Und durch ihren verhüllenden Charakter bewirken diese Gleichnisse jetzt eine Scheidung. Eine Scheidung bei den Hörern. Zwischen den Hörern des Glaubens und den Hörern des Unglaubens. Für die Jünger hingegen werden die Gleichnisse zur Offenbarung, zur Enthüllung dessen, was bislang verborgen war. Jesus sagt, euch ist es gegeben, die Geheimnisse des Reiches, der Himmel zu verstehen. Und dann preist er sie glückselig. Glückselig eure Augen, dass sie sehen. Glückselig eure Ohren, dass sie hören. Euch ist es gegeben. Wie glücklich zu preisen seid ihr, dass es euch gegeben ist, zu verstehen, was Gott uns sagen möchte. Was für ein Glück, in diese großen Gottesgeheimnisse mit hineingenommen zu werden. Und das ist die Frage, die sich mir gleich als erstes gestellt hat, sind wir uns dieses Glückes, dieses Vorrechtes bewusst, dass Jesus vor dir steht und sagt, dir ist es gegeben, zu hören, zu sehen, zu verstehen, was Gott sagen möchte. Was für ein Vorrecht. Es ist gegeben, das heißt, es ist nichts, worauf ich mir was einbilden könnte. Es ist Geschenk, Geschenk der Gnade Gottes. Ja, aber heißt das nun, dass wir mal alles verstehen? Nein. Auch die Jünger haben Mühe zu verstehen. Auch sie haben ihre Fragen und Probleme mit den Gleichnissen. Aber sie kommen zu Jesus und fragen. Und Jesus erklärt es ihnen alles besonders. Wir lesen in Vers 36, dann entließ Jesus die Volksmenge und kam in das Haus. Und seine Jünger traten zu ihm und sprachen, deute uns das Gleichnis. Und in Markus 4, Vers 34, der Parallelstelle, da heißt es, ohne Gleichnis aber redete er nicht zu der Volksmenge, aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Also das fand ich wunderbar. Aber seinen Jüngern erklärte er alles besonders. Wie bei einem Schüler in einer großen Klasse, der den Unterrichtsstoff einfach noch nicht ganz mitbekommen hat, der nicht verstanden hat. Und der jetzt noch einmal ganz persönlich nach der Stunde zum Lehrer geht und es sich noch einmal ganz persönlich erklären lässt. Und der Lehrer sagt nicht, ich muss jetzt weg, sondern der nimmt sich tatsächlich Zeit für ihn und erklärt es ihm noch einmal besonders. Wenn die Masse gegangen ist, wenn wir allein sind mit Jesus, dann dürfen wir zu ihm treten und ihn bitten, deute uns, erkläre uns, was du da gesagt hast. Und dann nimmt er uns in der Stille an die Seite und erklärt uns alles besonders, in der Gemeinschaft mit ihm, in der Stille von Wort und Gebet. Und das ist eine ganz herrliche Sache. Kennen wir diese heiligen Momente? Oder sind wir mit der Masse zufrieden, wenn wir hören, ohne wirklich zu verstehen? Das ist in der Predigt ganz ähnlich. Wir können das abhaken und es reicht. Oder aber wir können zu Hause nochmal mit Jesus ganz persönlich über das reden, was er uns gesagt hat. Und nur hier zu sitzen und zu hören, das ist wichtig, zentral, aber es reicht nicht. Was jeder von uns braucht, ist diese persönliche Begegnung mit Jesus, wo du ihn fragen kannst, Herr, erklär mir das, das habe ich nicht verstanden, das hat der Holger so schräg erklärt, das habe ich nicht begriffen. Und dass du dann reden kannst mit Jesus und dass er dir dann das erklärt, was wichtig ist für dich. Jesus nimmt sich Zeit für dich. Er ist da für dich, dir das zu erklären und zu zeigen, was jetzt für dich wichtig und dran ist. Was für dich nicht wichtig ist, was für dich gerade nicht dran ist, das kann liegen bleiben. Das ist dann auch nicht schlimm. Aber dass du diese persönliche Begegnung mit Jesus über dem Wort Gottes im Gebet hast und nicht nur von dem lebst, was du quasi in der großen Runde hörst, sondern diese persönliche Begegnung und Jesus erklärte es ihnen allen besonders. Das wünsche ich dir. Das ist was ganz Herrliches. Die Bibel spricht oft von großen Gottesgeheimnissen. Und dabei handelt es sich um Dinge, die bislang im Herzen Gottes verborgen waren. Sagt die Bibel richtig so, dass Gott Pläne hat, einen Vorsatz hat in seinem Herzen. Aber das hat er nicht von vornherein alles rausgehauen. Sondern vieles von dem, was er an Plänen hat, an Liebesabsichten hat, das hat er oft lange in seinem Herzen verborgen gehalten, nicht geoffenbart. Aber diese Geheimnisse, die hat Gott nicht dazu da, dass sie immer Geheimnisse bleiben. Sondern die Bibel des Neuen Testaments sagt, dass jetzt Gott diese Geheimnisse seines Herzens uns offenbaren möchte. Diese Gottesgeheimnisse sollen also für uns keine Geheimnisse bleiben, sondern wir dürfen Geheimnisträger sein. Paulus sagt in 1. Korinther 4, Vers 1, wir sind dazu berufen, Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein. Also das finde ich schon stark. Gott hat Dinge, die trägt er in seinem Herzen. Und du bist dazu berufen, dass er diese Geheimnisse mit dir teilt. Also wenn Angela Merkel, das ist ein ganz spezielles Thema, wenn die sagen, Holger, ich habe da ein paar Geheimnisse, zum Beispiel über die Flüchtlingskrise, die würde ich gerne mal mit dir besprechen, wäre schon interessant, wenn ein Mensch und dazu noch ein Mensch in hohen Positionen dir Vertrauen schenkt, dir das Herz öffnet. Das ist ja was ganz Ungewöhnliches, gibt es nicht. Normalerweise behält man das alles für sich. Aber der lebendige Gott, der möchte seine Herzensgeheimnisse mit dir teilen. Jetzt nur die Frage, interessierst du dich dafür? Oder reicht dir das, was du hast? Das groß, wenn ich sage, Herr, danke. Danke, dass du mich adelst, dass du deine Herzensgeheimnisse mit dir teilen möchtest. Und dann gehe ich ins Wort und lese ich und frage ich und dann zeigt der Heilige Geist mir was und dann frage ich wieder. Wenn Gott so vertrauten Umgang mit uns hat und uns Dinge erklärt, Verwalter der Geheimnisse Gottes zu sein, das ist was Großes. Und hier in Matthäus 13, da geht es jetzt um ein spezielles Geheimnis. Es gibt viele verschiedene Geheimnisse in der Bibel. Im Neuen Testament wird von vielen verschiedenen Geheimnissen gesprochen. Und hier in Matthäus 13, da geht es um das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt. Nochmal, das ist zentral, denn darum wird es jetzt die 2 Stunden gehen. In Matthäus 13 geht es um das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt, nicht in seiner offenbaren Gestalt, in seiner verborgenen Gestalt. Und um das zu verstehen, müssen wir den heilsgeschichtlichen Standort uns vor Augen führen, von dem aus Jesus diese Gleichnisse erzählt. In den Evangelien kommt Jesus zunächst einmal als Messias zu seinem Volk Israel, um sein Volk Israel zu erlösen und um hier auf dieser Erde das große messianische Friedensreich aufzurichten, mit Jerusalem als Mittelpunkt, so wie es im Alten Testament von den Propheten dem Volk Israel verheißen war. Und auf dieses Kommen des Messias, auf dieses sichtbare, herrliche, großartige Aufrichten seines Reiches auf dieser ganzen Erde mit Jerusalem als Mittelpunkt, auf dieses Friedensreich des Messias war die ganze Sehnsucht Israels gerichtet. Und wir lesen in Matthäus 12, Vers 15, es folgten ihm große Volksmengen und er heilte sie alle. Große Volksmengen und er heilte sie alle. Das ist keine Linie, die wir heute für uns in Anspruch nehmen können. Sondern das ist die Linie des Messias im Heilshandeln an seinem ganzen Volk Israel. Weil das ganze Volk Israel vom Alten Testament her eine Verheißung auf Erlösung und Heilung durch seinen Messias hat. Darum das ganze, große Volksmengen, er heilte sie alle. Die Verheißungen galten dem ganzen Volk. Das ist in der Zeit der Gemeinde anders. Hier geht es immer nur um Einzelne. Und deshalb ist das heilsgeschichtliche Bibelverständnis so wichtig, um keinen falschen Erwartungen und Irrlehren aufzusetzen. Wir leben heute nicht auf dieser messianischen Linie große Volksmengen und er heilte sie alle. Wir leben heute auf der Linie kleine Herde. Den einen heilt er, mit dem anderen hat er durch die Krankheit ganz spezielle andere Pläne. Und er lässt ihm die Krankheit, nicht weil er ihn weniger liebt, sondern weil das für ihn wichtiger und besser ist. Also das ist wichtig zu unterscheiden zwischen der messianischen großen Linie des Alten Testamentes für das Volk Israel, große Volksmengen, er heilte sie alle, und zwischen der Gemeindelinie, in der wir heute leben, kleine Herde. Ganz unterschiedlich, Leid, Bedrängnisse, die er uns mitunter einfach lässt, weil sie etwas auswirken sollen in unserem Leben. Aber das Volk Israel erkennt ihn nicht. Die Führer und die Masse des Volkes lehnen Jesus ab. Und es ist jetzt wieder interessant, dass man sieht, auch in den Evangelien, das ist nicht nur einfach so willkürlich aneinandergereiht, sondern auch in den Evangelien, die Abfolge der Berichte, das hat einen Sinn. Der Zusammenhang ist auch hier wichtig. Und wenn wir jetzt mal in das Kapitel vor Matthäus 13 schauen, Matthäus 12, dann stellen wir fest, dass hier in Matthäus 12, also in dem Kapitel, was unseren Gleichnisreden unmittelbar vorangeht, die Ablehnung Jesu als Messias seinen vorläufigen Höhepunkt findet. Hier in Matthäus 12 fällt die Entscheidung, Jesus umzubringen. Sie begehen die Sünde wider den Heiligen Geist, hier in Matthäus 12. Und Jesus kündigt ihnen hier in Matthäus 12 an, dass es nur noch ein Zeichen für sie geben wird, nämlich das Zeichen des Jona, die Auferstehung nach 3 Tagen und 3 Nächten. Nur noch das, alles andere ist vorbei. Und dann am Ende von Matthäus 12 spricht Jesus von der neuen Familie Gottes, die nicht mehr durch die natürliche Verwandtschaft, durch Fleisch und Blut, sondern durch das Tun des Willens Gottes definiert wird. Er sitzt da und dann kommt seine Familie und sagt, wir wollen mit Jesus jetzt reden. Und Jesus sagt, nix da, ich bleibe jetzt hier bei denen, die den Willen, das Wort Gottes hören und tun wollen. Das sind meine Brüder und Schwestern, meine Familie, die Familie Gottes. Da zählt eben nicht mehr Fleisch und Blut, wie es auf der Linie Israels noch der Fall war. Ab jetzt, ab Matthäus 12 geht Jesus direkt auf Golgatha zu. Und an diesem heilsgeschichtlichen Wendepunkt beginnt Jesus in Gleichnissen zu reden. Das Kommen des Reiches Gottes in Macht und Herrlichkeit über diese ganze Erde, sichtbar für alle, zur Erlösung dieser Welt. Dieses Kommen des Reiches in Macht und Herrlichkeit wird zurückgestellt. Nicht aufgegeben, nicht gestrichen, zurückgestellt. Aber das Reich Gottes hört damit eben nicht auf. doch es nimmt eine andere Gestalt an. Das ist das Neue. Das ist das Geheimnis, was jetzt in Matthäus 13 Jesus zeigt. Dieses Reich Gottes hört nicht auf, aber es nimmt jetzt eine andere Gestalt an. Nicht die in offenbarer Macht und Herrlichkeit, wie sie erwartet worden ist. Sondern jetzt beginnt eine Phase, wo das Reich Gottes in der Verborgenheit seine Entwicklung nehmen wird. Und von dieser neuen, verborgenen Gestalt des Reiches spricht Jesus in den 7 Himmelreichsgleichnissen von Matthäus 13. In diesen 7 Gleichnissen offenbart Jesus das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt und Entwicklung. Und dabei ist es natürlich kein Zufall, dass es gerade 7 Gleichnisse sind. 7 ist die Zahl der Vollendung. Und in den 7 Himmelreichsgleichnissen zeigt Jesus uns, wie Gott sein Reich auf dieser Erde zum Ziel führen wird. So wie die Schöpfung in 7 Tagen vollendet worden ist, bis in die Ruhe Gottes hinein. So auch hier in diesen 7 Gleichnissen vom Reich Gottes. Jesus spricht in Matthäus 13 immer vom Reich der Himmel. In den Paralleltexten Markus 4 und Lukas 8 spricht Jesus hingegen vom Reich Gottes. Matthäus Reich der Himmel, Markus und Lukas Reich Gottes. Wir sehen also, die Ausdrücke Reich der Himmel und Reich Gottes sind austauschbar und meinen dasselbe. Gemeint ist nicht ein Reich im Himmel, sondern ein Reich vom Himmel, das vom Himmel auf diese Erde kommt. Es geht um die Herrschaft Gottes auf dieser Erde, um die Herrschaft des Himmels auf Erden. Es geht beim Reich Gottes zentral eigentlich immer nur um die Herrschaft Gottes. Reich Gottes geht es immer um die Herrschaft Gottes. Da, wo Gott königlich herrscht, da ist Reich Gottes. Und wer unter der Herrschaft Gottes lebt, der lebt im Reich Gottes. Wir dürfen nur nicht den Fehler machen, den Begriff Reich Gottes immer und überall in der Bibel mit demselben Inhalt zu füllen. Das ist jetzt ganz wichtig für das Verständnis. Wir müssen die heilsgeschichtliche Entwicklung dieses Begriffes vom Reich Gottes beachten. Es geht beim Reich Gottes zwar immer um die Gottesherrschaft, aber die konkrete Gestalt und Form dieser Gottesherrschaft, die verändert sich eben ganz erheblich im Laufe der Heilsgeschichte. Bei Gott ist alles dynamisch und nicht statisch. Und wir dürfen deshalb auch beim Reich Gottes nicht unser Verständnis vom Reich Gottes auf eine bestimmte Epoche der Heilsgeschichte Gottes einfrieren. Sondern wir müssen mitgehen, wie Paulus das auch macht, wie das Reich Gottes sich dynamisch in der Heilsgeschichte Gottes immer ein Stück weiterentwickelt. Und deshalb dürfen wir uns bei unserem Verständnis vom Reich Gottes nicht auf eine Gestalt dieses Reiches in der Heilsgeschichte Gottes beschränken. Konkret. Wenn die Bibel vom Reich Gottes spricht, dann meint sie nicht immer das irdische Königreich Gottes für Israel. Sie meint aber auch nicht immer das geistliche Reich der Gemeinde. Wer beim Reich Gottes immer nur an Israel denkt, der liegt genauso falsch wie derjenige, der hierbei immer nur an die Gemeinde denkt. Wir müssen immer den Zusammenhang und die heilsgeschichtliche Stellung eines Bibelwortes beachten. Und das ist jetzt auch für das Verständnis von Matthäus 13 von ganz großer Bedeutung. Es geht hier in Matthäus 13 weder nur um die Gemeinde, noch ausschließlich um Israel. Es geht eben um das Geheimnis des Reiches Gottes in seiner verborgenen Gestalt und Entwicklung. Und diese verborgene Gestalt hat es sowohl mit Israel als auch mit der Gemeinde zu tun. diese verborgene Gestalt beginnt mit der Ablehnung Jesu durch sein Volk und endet erst bei der sichtbaren Wiederkunft Jesu zur Aufrichtung seines Reiches in Macht und Herrlichkeit. Erst da tritt das Reich Gottes aus seiner Verborgenheit in die Sichtbarkeit für alle. Immer diese Begriffe Macht und Herrlichkeit. Allen offenbar. Aber bis Jesus sein Reich sichtbar auf dieser Erde aufrichtet, bis zu diesem Moment, geschieht die ganze Entwicklung des Reiches Gottes im Verborgenen. Anfang und Ende dieser Periode des verborgenen Reiches Gottes, Anfang und Ende haben es also mit Israel zu tun, ganz klar. Aber dazwischen liegt eben auch die Gemeinde. Sie ist das große Geheimnis Gottes während der Zeit der Zurückstellung Israels. Das ist das, was in der Kirchengeschichte und heute in der Theologie ja überhaupt nicht begriffen wird. Dass Gott Israel nicht verstößt, das nicht aufgibt mit Israel, sondern er sie nur zurückstellt eine Zeit lang in seinem Heilsplan und die Gemeinde aus allen Nationen, zu denen wir hier auch gehören, die reinschiebt in seine Heilsgeschichte. Und deshalb sollten wir in Matthäus 13, ganz wichtig, beide großen Heilskörperschaften Gottes, Israel und die Gemeinde, im Blick behalten. Wie das im Einzelnen aussieht, wird dann schwerpunktmäßig nächste Mal, wenn wir die Gleichnisse uns im Einzelnen anschauen, zu sehen sein. Den Schlüssel zu Matthäus 13 gibt Jesus selbst uns am Ende seiner Gleichnisrede, Vers 52. Da sagt er einen Satz, wo ich mich immer gefragt habe, was macht denn der jetzt da hinten dran an diesen Gleichnissen? Da sagt Jesus, darum ist jeder Schriftgelehrte, der im Reich der Himmel unterrichtet ist, gleich einem Hausherrn, der aus seinem Schatz Neues und Altes hervorbringt. Das Alte, das ist die bereits im Alten Testament geoffenbarte Wahrheit über das Reich Gottes. Das Neue ist die mit Matthäus 13 jetzt neu hinzukommende Gottesoffenbarung. Aber dieses Neue beginnt hier erst, sich zu offenbaren. Erst dem Apostel Paulus wird es geschenkt sein, das Wort Gottes, wie er selber in Kolosser 1, Vers 25 schreibt, auf sein Vollmaß zu bringen. Also heilsgeschichtlich auf den letzten Stand, wie Gott sich das gedacht hat. Das geschieht erst durch Paulus. Aber wichtig, beides gehört zusammen. Neues und Altes. Das Alte Testament und das Neue Testament. Israel und die Gemeinde. Beides gehört zu demselben Schatz des Wortes Gottes. Und beides soll aus dieser Schatzkiste, sagt Jesus, hervorgebracht, also ans Licht gestellt werden. Lasst uns deshalb das Neue und das Alte gleichermaßen als Schatz begreifen. Als ich das gelesen habe, dachte ich, Mann, das gilt nicht nur für das Wort Gottes, sondern das hat seine Bedeutung auch in anderen Fragen, wie zum Beispiel bei dem Liedgut. Das Liedgut der Gemeinde, das ist auch so ein Schatz. Und auch da ist es wichtig, dass wir das Neue und das Alte zusammenhalten. Dass nicht die Alten sagen, wir bleiben beim Alten, und dass nicht die Neuen sagen, wir wollen nur noch das Neue. Aus dem Schatz Altes und Neues hervorbringen. Beides zusammenhalten. Das ist wichtig. Beim Wort Gottes. Und das ist auch wichtig für eine Gemeinde. Wenn wir das tun, wie ein guter Haushalter, sagt Jesus hier, aus dem Schatz Altes und Neues hervorzubringen, beides zusammenzuhalten, dann werden wir sowohl den Reichtum der Schrift als auch den Reichtum der Gemeinde zusammenhalten. Diese Einleitungsfragen zu behandeln war wichtig, weil wir sonst mit Matthäus 13 in Schräglage kommen, Und ich habe lange genug mit diesem Kapitel im Clinch gelegen und war dankbar, dass Gott mir an dieser Stelle einen Zugang, einen neuen Zugang geschenkt hat. Wir wollen jetzt ganz kurz in das erste Gleichnis reinschauen. Das ist ja hier auch schon im Rahmen unseres Jugendsonntages super behandelt worden. Da schaue ich jetzt noch zusammen mit euch zum Auftakt rein und die anderen 6 Gleichnisse mache ich dann in einer Woche. Das erste Gleichnis ist das vom Sämann. Und das steht nicht zufällig am Anfang, denn es zeigt, wie jetzt in dieser verborgenen Phase des Reiches Gottes, das Reich Gottes bei jedem Einzelnen von uns anfängt. Am Anfang der Gottesherrschaft steht das Wort. Und die Frage, wie dieses Wort bei uns ankommt, ob es in uns Wurzeln schlagen kann, wachsen kann, Frucht bringen kann. Am Anfang und im Zentrum der Gottesherrschaft steht das Wort Gottes. Das ist die zentrale Botschaft unseres ersten Gleichnisses. Paulus schreibt in Römer 10, Vers 17, also ist der Glaube aus der Verkündigung, die Verkündigung aber durch Gottes Wort. Ich stehe immer wieder da und denke, Mann, was haben wir eigentlich als Gemeinde? Wie passiert denn das, dass Menschen Jesus erkennen, zum Glauben kommen, errettet werden? Was kann man denn da alles anstellen? Das muss doch irgendwie zu machen sein. Und dann stelle ich wieder und wieder fest, es gibt nur eine einzige biblische Art, wie echter Glaube im Menschen entsteht. Durch die Verkündigung des Wortes Gottes. Durch nichts sonst. Allein das Wort Gottes ist der Same, von dem Jesus hier redet, aus dem Frucht entstehen kann. Und deshalb gehört das Wort Gottes in das Zentrum unserer Versammlungen und in das Zentrum unseres persönlichen Lebens. Und wenn dieses Wort Gottes wirklich und nicht nur theoretisch, wirklich das Wichtigste ist, dann sollte sich das auch darin ausdrücken, wie viel Zeit wir dem Wort Gottes in unseren Versammlungen und in unserem Leben einräumen. Wo in einem Gottesdienst für alles Zeit ist, die Predigt aber auf 20 Minuten beschränkt ist, da ist diese grundlegende Wahrheit in der Praxis einer Gemeinde nicht angekommen. Wo in einem persönlichen Leben für alles Zeit ist, das Wort Gottes aber auf einen kurzen Losungstext am Tag beschränkt wird, da ist diese grundlegende Wahrheit in der Praxis eines Christen nicht angekommen. Die Bibel sagt, 2. Korinther 9, Vers 6, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Das ist ein Naturgesetz. Wenn du 3 Samenkörner ausstreust, dann erwarte nicht 3 Millionen Mal Frucht. Das ist im Natürlichen selbstverständlich. Aber im Geistlichen, da denken wir alles ganz anders. Nein, das ist ein natürliches Gesetz und es ist ein geistliches Gesetz. Und darum sagt hier Paulus, wer sparsam sät, wird auch sparsam ernten. Die Saat setzt die Voraussetzung für die Ernte. Und wer sparsam sät, sorry, der darf sich nicht wundern, wenn am Ende die Ernte auch nur klein und beschränkt ist. Und der Same ist das Wort Gottes. Nichts sonst. Und deshalb sät der Sämann den Samen des Wortes Gottes in unserem Gleichnis ja auch überaus reichlich, geradezu verschwenderisch aus. Nicht nur auf guten Ackerboden, sondern auch auf den festgetretenen Weg, auf steinigen Boden, unter die Dornen. Und Jesus macht deutlich, Gott ist mit dem Samen seines Wortes nicht knauserig. Er beschränkt sein Wort nicht auf einige wenige. Er sät sein Wort auch nicht nur da aus, wo es nach menschlichem Ermessen erfolgversprechend ist. Und ich denke, das können wir uns merken, wenn wir in Missionen und Evangelisationen mit dem Samen des Wortes unterwegs sind. So verschwenderisch Gott seinen Samen in unserem Gleichnis ausstreut, so verschwenderisch dürfen wir es auch tun. Wohlwissend, dass nur ein kleiner Teil dieses Samen am Ende Frucht bringen wird. Trotzdem. Gott macht so, wir dürfen es auch machen. Darum stellen wir uns auch auf diesen, wie heißt der, Scholzplatz. Mir völlig klar, dass da nicht jeder, der da vorbeiläuft, zum Glauben kommen wird. Und manchmal, während wir das da raushauen, die Leute laufen so vorbei, dann denke ich auch, Manometer, ist das sinnvoll? Dann denke ich an dieses Gleichnis. Der sät aus, da fällt was auf den Weg und was auf Steine, aber der sät aus. Also wenn Gott das so macht, dann lasst uns doch nicht knauseriger sein als unser Herr. Und dann sagen, Wort Gottes gibt es nur für die, die hier reinkommen. Wenn er das so gemacht hätte, wären viele von uns wahrscheinlich auch nicht hier. Eine ganz andere Geschichte ist es aber, wie es mit diesem ausgestreuten Samen des Wortes Gottes weitergeht. Und hier sagt Jesus, es gibt vier verschiedene Ackerböden für diesen Samen, vier verschiedene Herzensböden, vier verschiedene Arten, wie dieses Wort im Leben aufgenommen und weiterverarbeitet wird. Erstens ist da der Weg am Rande des Ackers festgetreten, festgefahren. Das sind die Menschen, die so viel gehört, geglaubt, versucht und erlebt haben, dass sie hart geworden sind. Hart vor Enttäuschung und hart vor Resignation. Hart vor Hochmut und vor Stolz. Hart von dem Gefühl, irgendwie alles schon durchzuhaben und auf irgendeine Weise alles besser zu wissen. Das sind die Menschen, bei denen alles schon so eingerillt ist, dass sie aus diesen Spurrillen ihres Lebens gar nicht mehr herauskommen. Hier kann der Same des Wortes Gottes keine Wurzeln schlagen. Das Herz ist hart. Unempfänglich für das Wort Gottes. Das kommt da gar nicht rein. Und die Vögel kommen und picken den Samen gleich wieder weg. Hier besteht die einzige Chance für diesen festgetretenen Weg darin, dass der Pflug Gottes über diesen festgetretenen Weg kommt und diesen für den Samen ganz neu aufreißt. Und in der Regel sind dieser Flug leidvolle Erfahrungen, schmerzvolle Einbrüche in unser Leben. Um den harten Boden in uns aufzureißen und ganz neu empfänglich zu machen für den Samen des Wortes Gottes. Und das sind die großen Heilsmomente in unserem Leben, wo Gott mit uns reden und uns ganz neu begegnen will, wo er unter diese harte Kruste, dieses Eingerillte, dieses Festgefahrene, wo er da runter will. Und da kommt man eben nicht runter, indem man sagt, ach komm, sei doch mal lieb und ein bisschen offen und empfänglich. Das hilft nichts, gutes Zureden hilft da nicht. Da musst du rein mit dem Flug, damit der Boden aufgebrochen wird. Und das ist nicht schön. Es tut weh. Aber das ist nötig, damit überhaupt wieder diese Aufnahmefähigkeit geschaffen wird. Und deshalb achtet auch drauf, in eurem eigenen Leben, aber auch im Leben der Menschen um euch her. Wenn Gott hier Menschen in Krisen, in Lebenskrisen führt, ist das so ein Moment, wo der Flug rübergeht. Und da ist ganz neu eine Chance, auch einen Menschen anzusprechen. Gabi, das ist bei deinem Mann sicherlich auch nicht anders. Da geht der Flug rüber. Und da kannst du nochmal den Samen drunter geben. Und diese Momente nicht ungenutzt verstreichen zu lassen, das ist die große Chance sogar für diesen festgetretenen Weg am Rande des Ackers. Da ist weiter der steinige Boden. Nur eine ganz dünne Schicht Erde bedeckt den felsigen Untergrund. Deshalb kann der Samen auch sofort aufgehen. Aber er kann keine Tiefen, keine bleibenden Wurzeln schlagen. Und sobald die Gluthitze der Mittagssonne kommt, verdorren sie. Das sind Menschen, die das Wort sogleich mit Freude und Begeisterung aufnehmen. Schnell begeisterungsfähig, wie die dünnen Holzspäne beim Feuer machen. Kennt ihr auch, ne? Wenn man Feuer macht, fängt man mit diesen dünnen Holzspänen an. Das Schöne ist, jawohl, da gibt es sofort eine große Stichflamme. Aber so schön, wie sie hochgebrannt ist, so schnell ist sie auch wieder erloschen. Wenn du da nicht die dicken Scheite ebenfalls ankriegst. Leicht, schnell entflammbar. Aber brennen eben auch nur kurz. Jesus sagt, es sind Menschen des Augenblicks. Menschen, in denen das Wort keine tiefen Wurzeln schlagen kann. Sobald die Sonne brennt, ist es vorbei. Wenn Gott ihre Erwartungen nicht erfüllt, wenn es schwierig wird, dann sind sie nicht mehr bereit, an Jesus festzuhalten. Sie wollen Krone ohne Kreuz. Sieg ohne Kampf. Glaube ohne Anfechtung. Leben ohne Leid. Und deshalb sind diese Menschen auch besonders anfällig für alle Lehren, auch für alle christlichen Lehren, die ihnen genau das versprechen. Gemeinden, wo viel Stimmung und Action ist, wo man Wunde und Siege wie am Fließband erleben kann. Da fühlen sie sich angezogen. Aber wenn es dann anders kommt und die Gluthitze der Sonne wird ganz sicher kommen, das erspart Gott niemand. Dann gehen sie weg und bleiben nicht länger bei Jesus. Hier besteht die einzige Chance darin, auf diese dünne Erdschicht gute Erde aufzuschütten. Boden, wo der Same tiefer wurzeln kann. Und diesen guten Boden finden wir nur im Wort Gottes und in der Gemeinschaft der Heiligen. Gesunde Lehre, gesunde Gemeinschaft. Das ist guter Boden. Das Wort vom Kreuz, wo auch der Segen der Leidens- und tiefen Wege Gottes gedeutet wird. Eine Gemeinschaft gegenseitiger Begleitung und Korrektur. Und dann eben nicht immer weiterziehen, wenn die Sonne anfängt zu brennen, wenn die ersten Schwierigkeiten kommen. Wenn man, wie ich, nun ein paar Jahrzehnte jetzt mittlerweile auch schon dabei ist in der Gemeinde. Wir haben eine ganze Liste von Menschen, die gekommen sind, oh schön, dann Schwierigkeiten und weiter. Die sind schon von woanders gekommen und die sind auch wieder woanders weitergezogen. Weil sie immer dann, wenn es schwierig wird, nicht mal stehen bleiben, ausharren, Wurzeln schlagen, sondern ausweichen, weiterziehen. Das ist so schade. Denn das heißt immer wieder neu entwurzeln, entwurzeln, entwurzeln. Und damit geht es nie tiefer rein. Standhalten, stehen bleiben, wenn es schwierig wird. Auch in der Gemeinde Gottes. Auch da, wenn es schwierig wird. Stehen bleiben. Nicht immer weiterziehen. Wir können nur da tiefe Wurzeln schlagen, wo wir hineinsterben, sagt das Neue Testament, sagt Jesus. Hineinsterben. Das ist die große Chance. Auch für den von Natur steinigen Boden. Ja, und dann ist da der Samen, der unter die Dornen fällt. Das sind Menschen, in denen Jesus sagt, die Sorgen der Zeit, der Betrug des Reichtums und die Begierden nach den übrigen Dingen, das Wort ersticken, zuwuchern, zuwachsen. Jesus sagt in Lukas 8, Vers 14 im Paralleltext, sie bringen nichts zur Reife. Da kann nichts wachsen. Es wird immer wieder überlagert, wuchert zu. Und das ist vielleicht die subtilste und in unseren Breitengraden zumindest die weit verbreitetste Art der Fruchtverhinderung. Das Streben nach all den Angeboten unserer Wohlstandsgesellschaft, nach Geld, Karriere und Wohlstand, lenken uns ab und nehmen uns gefangen. Das sind Dinge, die gar nicht schlecht sein müssen. Versteht, es geht nicht um böse Dinge. Die Dinge müssen nicht schlecht sein. Ganz normale Dinge. Aber Dinge, die uns besetzen, blockieren für die volle Auswirkung der Gottesherrschaft in unserem Leben. Hier besteht die einzige Chance darin, diese Dornen unseres Lebens auszureißen. Alles, was das Leben Jesu in uns hindert, muss ausgerissen werden. Sonst wird es das Wort Gottes in uns ersticken. Wir werden vielleicht Erfolg haben, Geld machen, aber wir werden keine Frucht für Gott bringen. Es ist unsere Entscheidung, was wir mit unserem Leben wollen, was am Ende rauskommen soll. Erfolg, Geld oder Frucht. Und dann ist da der gute Boden. Das sind Menschen, die das Wort hören und tun und Frucht bringen. Jetzt sagt Jesus, das ist ganz unterschiedlich. Der eine 100-fältig, der andere 60, der andere 30-fach. Auch die Frucht des guten Bodens kann sich an Fülle unterscheiden. Das ist keine Einheitsfrucht. Auch guter Boden ist unterschiedlich in seiner Frucht. Und diese Frucht unseres Lebens kann in dem bestehen, was Jesus durch uns tun kann, oder auch in dem, was er in uns sein kann. Das sind zwei ganz verschiedene Arten von Frucht. Das, was er durch uns tun kann, und das, was er in uns sein kann. Und die größte Frucht unseres Lebens besteht darin, umgestaltet zu werden in das Bild Jesu. Denn daraus wachsen alle anderen Früchte unseres Lebens. Ja, und im Paralleltext, Lukas 8,18, beendet Jesus seine Gleichnisreden mit dem Wort: Seht nun zu, wie ihr hört. Es ist eben nicht schicksalhaft vorgegeben, was für eine Art Boden wir sind. Das ist wichtig. Es ist nicht schicksalhaft vorgegeben, was für eine Art Boden wir sind. Darum sagt Jesus, seht zu, wie ihr hört. Darum erzählt er diese Gleichnisse ja. Nicht um zu sagen, ätsch, bätsch, so ist es halt. Sondern um uns zu fragen, und wie ist bei dir? Wie ist es bei dir? In welcher Art möchtest du mein Wort in deinem Leben aufnehmen, wirken lassen, weiterverarbeiten? Und das ist eine Herausforderung, die steht nicht nur am Anfang unseres Lebens, sondern da fragen wir uns immer wieder, da stehe ich in meinem Leben und mache einen Kassensturz und sage mich, auweia, wo bin ich denn gerade hingekommen? Krieg ja die Nase kaum noch über die Dornen. Und da müssen doch wir, auch als langjährige Christen, vielleicht schlechterdings einfach nur mal Unkraut zupfen. Es ist nicht schicksalhaft vorgegeben, was für eine Art Boden wir sind. Wir sind verantwortlich dafür, wie wir hören und was wir aus dem Gehörten machen. Amen. Wir wollen beten. Herr Jesus Christus, wir danken dir für dein Wort. Wir danken dir dafür, dass du uns adelst, deine Herzensgeheimnisse mit dir teilen zu dürfen. Herr, danke, dass unsere Augen sehen und unsere Ohren hören dürfen. Danke, dass du uns die Dinge erklärst, ganz allein mit dir zusammen, im Wort, im Gebet. Und danke, Herr, dass du den Samen deines Wortes immer wieder so reich auch in unser Leben gibst. Herr, du weißt, wo wir gerade stehen, wie es gerade aussieht bei uns, in welcher Phase wir gerade sind. Und ich bitte dich, dass du jedem Einzelnen begegnest und jedem Einzelnen klarmachst, was dran ist. Segne uns dazu. Wir danken dir und beten dich an.